Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Aus dem Börsenradiostudio A meldet sich Peter Heinrich. Heute ist Mittwoch, der 3. April. Vielleicht ist es so eine Art Ostermittwoch. Es kommt mir so vor, fast wie ein Feiertag bei den Firmen. Kaum Firmenmeldungen, kaum Pressemeldungen, kaum jemand zu erreichen. Alle scheinen irgendwie noch im Urlaub zu sein. Es gibt Meldungen von Nordex, Intel und den Autoabsatzzahlen. Dazu gleich mehr. Nachdem der DAX gestern, also am Dienstag, rund 200 Punkte verlor, gab es heute eine leichte Erholung. Die Schlusskurse. Der DAX schließt 0,5% besser bei 18.367 Punkte, der MDAX 1% mehr bei 27.060 Punkten. Und schauen wir noch nach Wien zum ATX als TR Total Return, 7.905 Punkte, ein Plus von 0,4%.
Guten Tag, mein Name ist Christoph Hussmann, ich bin Sprecher des Vorstandes und Finanzvorstand der Encavis AG.
Wie geht's denn weiter? Was sind denn die nächsten Termine in Sachen Angebot? Also HV steht fest, 5. Juni. Was ist mit Angebotsfrist? Und Sie sprachen ja sogar von, wir nehmen das von der Börse. Gibt's da schon Pläne?
Naja, es ist ja dargestellt worden, dass man jetzt die Angebotsunterlagen erstellt und dann nach Ostern vermutlich einreichen wird bei der BaFin. Die muss das dann genehmigen. Nachdem dann die BaFin diese Angebotsunterlagen genehmigt hat, wird dann eine Angebotsphase beginnen. Diese Angebotsphase wird 5 Wochen umfassen, plus dann üblicherweise einer 2-wöchigen sogenannten Zaunkönig-Regelung. Man wird also irgendwann so Anfang Juni vermutlich rund um die Hauptversammlung herum wissen, wie insgesamt die Annahmequote hier ist. Dann müssen auch noch verschiedene Genehmigungsverfahren durchlaufen werden, sodass man insgesamt glaubt, dass dieser Deal im 4. Quartal diesen Jahres, aber spätestens am Anfang nächsten Jahres, geclosed wird, werden diese Aktien, die man eingereicht hat, auch gegen Cash abgefunden und KKR und das Bieterkonsortium werden dann mit mindestens einer Mehrheitsposition bei uns Eigentümer sein. Ein von der Börse nehmen unterstellt dann ja, dass auch weitere Aktionäre, also mindestens 2/3 der Aktionäre, ihre Aktien einreichen, weil dann wäre erst ein mögliches Delisting gegeben und dann später, wenn man eine 90%-Hürde überschritten hat, ein Squeeze-Out. Wie lange dies dann insgesamt dauert, hängt eben von der Dauer der Genehmigungsverfahren ab und wir wissen ja alle in Deutschland, das kann manchmal etwas dauern.
Was ist denn eine Zaunkönig-Regelung?
Es gibt einige Fonds, die warten im Rahmen einer solchen Frist wie ein Zaunkönig auf dem Zaun erstmal ab und gucken, was denn so passiert. Und wenn sie dann sehen, dass die Mehrheitsposition erreicht ist, das wird dann festgestellt nach 5 Wochen Angebotsfrist, sagen die, jetzt wollen wir doch noch unsere Aktien abgeben, weil die Quote ist ja erreicht. Die handeln also erst, wenn sie sehen, dass diese Quote erreicht ist und deswegen gibt man ihnen dann nochmal eine zusätzliche Frist. Das hat sich so eingebürgert.
Zum Börsenstart zeigt sich die Erholung an der Wall Street auch nur moderat. Man könnte es auch zaghaft nennen. Der positive Trend folgt auf überraschend starke Jobdaten der privaten US-Unternehmen im März. Mit 184.000 neue Stellen. Ein klares Signal über den erwarteten rund 150.000 Stellen. Die ADP-Zahlen wecken Hoffnung auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Ein konjunkturelles Highlight in dieser Osterwoche. Ja, und die Rede von Fed-Chef Jerome Powell heute Abend wird mit Spannung erwartet. Marktbeobachter erhoffen sich Aufschlüsse über den weiteren geldpolitischen Weg, mögliche Zinswenden. In Europa weicht die Inflation, besonders bei Lebensmitteln verlangsamt sich der Preisanstieg. Der Märzwert der Eurozone liegt mit 2,4% unter den Prognosen. Diese Entwicklung könnte die Kaufkraft stärken und auf eine moderate Geldpolitik hindeuten.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Schönen guten Tag, mein Name ist Robert Machtinger, ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC Gruppe, ein Unternehmen in der Luftfahrtzulieferbranche.
Andreas Groß aus dem Studio des Börsenradio. Einer Ihrer größten und wichtigsten Kunden ist sicherlich Airbus. David Calhoun ist der beste CEO, den Airbus je hatte. Ich lasse das immer so stehen. Dieser Spaß geht derzeit in der Luftfahrtindustrie um. Also ich sage mal, mit Pannen, Unfällen und Crash sollte man eigentlich keine Scherze machen. Aber ganz klar, Airbus profitiert von den Fehlern, die aus Seattle kommen. Wenn Boeing jetzt jemanden an die Spitze setzt, der tatsächlich Flugzeuge bauen kann, wird dann das Kräftegleichgewicht wiederhergestellt? Und was würde das jetzt für Airbus oder für die FACC bedeuten?
Also was wir derzeit sehen, ist, dass Airlines einen viel höheren Bedarf an neuen Flugzeugen anmelden und auch abrufen möchten von der Branche. Von dem profitieren wir alle. Im letzten Jahr wurden die Kadenzen bei Airbus und auch bei Boeing erhöht. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, die Luftfahrzeugbranche braucht zwei starke Player, weil einer das gar nicht bewerkstelligen kann, was der Markt abruft. Im Bereich Fertigungslinien und Ressourcen. Das heißt, ich bin davon überzeugt, das System wird sich wieder einspielen, wird etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber es wird wieder ein halbwegs ausgeglichenes, ausbalanciertes Umfeld in der Branche geben. Wie viele Monate das dauert, fragen Sie mich nicht, wird davon abhängig, wie diverse Aktivitäten jetzt gesetzt werden. Aber ich bin davon überzeugt, es gibt ein Duopol und das wird sich wieder einstellen.
Ich bin Marco Schei und führe seit 2019 monatlich ein Tagebuch über meine Investments in Wikifolios und in Aktien. Du findest mein Börsentagebuch auf YouTube unter dem Namen Schei investiert.
Ja, suchen wir welche raus. Elf Beauty, das ist ein Schönheitsunternehmen. Habe ich mir gedacht, brauche ich das auch für mein Depot oder für mein Wikifolio?
Fürs Depot sieht es gut aus. Weiß nicht, ob du solche Kosmetikprodukte brauchst. Also die machen Make-up, Mascara, Lippenstifte und so weiter. Aber fundamental haben sie eben den Gewinn pro Aktie seit 2021 von einem US-Dollar auf über 3 US-Dollar steigern können. Der Aktienkurs weist auf ein starkes Momentum auf und die ursprüngliche Position im Wikifolio steht bei plus 80%.
The Trade Desk kann Werbeanzeigen in Echtzeit automatisch umwandeln und personalisieren. Jetzt habe ich bei verschiedenen Wikifolio-Interviews immer wieder The Trade Desk gefunden. Auf der anderen Seite ist es ja im Werbemarkt im großen Haifischbecken. Also die Konkurrenz heißt Google, DoubleClick oder Facebook Ads. Also kann sich denn The Trade Desk gegen diesen großen Giganten durchsetzen?
Ja, auch die fundamentalen Zahlen zeigen das auch wieder auf, dass sich da in einer Nische bewegen, wo sie ihre Gewinne steigern können. Ich halte die Trade Desk Aktie seit 2018, also seit dem Start von Wikifolio Refresh als Langfristposition. Wie du gesagt hast, ist die Firma eine digitale Werbeplattform. Trade Desk wächst auch stark und konnte Gewinn pro Aktie seit 2021 mehr als verdoppeln.
Wo steht die Aktie jetzt und wie viel Performance hast du momentan da drauf?
Ja, die dürfte ungefähr 100% im Plus liegen, aber es zeigt sich eben seit einer Kapitalmaßnahme wird die Performance nicht angezeigt. Aber die Trade Desk ist eine der stärksten gewichteten Positionen bei mir mit knapp 2% Gewichtung.
Schauen wir uns Firmen an. Infineon erlebt einen Kaufaufschwung. Die Aktie steigt um rund 2,5% auf über 31 Euro. Nachdem Morgan Stanley die Bewertung auf Overweight hob und das Kursziel von 35 auf 40 Euro anpasste. Die Marktanteilsorgen in China scheinen übertrieben, so der Kommentar. Nordex sichert sich einen weiteren Großauftrag von UKA für 39 Turbinen mit einer Kapazität von 253 Megawatt. Nordex verstärkt damit seine Position in Deutschland und unterstreicht die Bedeutung der erneuerbaren Energien.
Nicolas Kreuz, CEO von Invios.
Kann man es vielleicht vorahnen, wenn alle wieder zur gleichen Zeit durch die Tür wollen? Sie sprachen ja vom VDAX, dass er bei 11,56 steht.
Korrekt.
Wenn der steigt, oder zum Vergleich, was ist denn ein hoher VDAX und was ist ein mittlerer VDAX? Kann man anhand des VDAXes sehen, ja, jetzt wird es riskant, jetzt muss ich meine Anlagestrategie ändern?
Ja, natürlich. Also im VDAX, während wir jetzt gesprochen haben, der ist jetzt hoch auf 4,6%, jetzt auf 12,19. Also schon seitdem wir gesprochen haben von 11,56 auf 12,19. Wir haben in der Historie, wenn man sich das mal anschaut, in einem Jahr und in Dreijahresvergleich, liegt der in etwa 40% höher. Also im Schnitt kann man so im Mittel um die 20, um die 25, wenn es denn dann höher geht, in der Spitze bei Covid zum Beispiel, da lagen wir weit über 60. Dann kann man sich das in der Tendenz sehen. Also in der Range so zwischen 20 und 25, maximal 30, in dieser Range läuft dann normal. Deshalb kann man ja auch gerade absehen, was historisch so gerade aktuell passiert. Das wäre ein Kennzeichen. Man kann die Technik sehr, sehr schön auch an der Technik sich orientieren. Das wird auch nicht über Nacht passieren. Das wird sich ankündigen, dass die Stärke, die nach oben treibt, das Momentum abnimmt. Momentan ist es wirklich ein Biest. Das Momentum treibt die Märkte weiter nach oben und jede Presse, die darüber schreibt, oh, oder wie wir jetzt auch darüber sprechen, oh, die Luft wird dünner, ist letzten Endes, wird nochmal antizipiert und treibt den Markt eventuell nochmal in weitere neue Höhen. Aber diese Korrektur wird kommen. Und dann kann man das, wie gesagt, an dem VDAX, das ist ein schöner Frühindikator. Sie können es letzten Endes auch an den Bollinger-Bändern sehen, dass wir eine starke Überkauftheit am Markt haben. Ich glaube, man kann sich nicht exakt auf den Zeitpunkt festlegen, aber man kann sich vorbereiten. Und für die Vorbereitung bedeutet, so wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn die Musik leiser wird, wenn die Party so Richtung Ende geht, dann sollte man sich Richtung Tür bewegen, dass man seine Verkaufsorders auch schon im Petto hat. So machen das seriöse Vermögensverwalter auch. Wir können innerhalb von 60 Sekunden komplett unser Depots, unsere Strategien neutralisieren. Das heißt, wir kaufen uns dann auch Short-ETFs bzw. Puts rein, sodass wir in der Form eben halt auch eine Absicherung machen können. Also die Vorbereitung ist wichtig, aber jetzt auch noch nicht zu früh auf den Knopf zu drücken, weil ich glaube, das haben einige gemacht. Es liegt noch relativ viel Geld auch am Seiten aus. Schaut man sich die Geldmarktfonds an, da haben wir 5 Billionen, also 5.000 Milliarden immer noch an Assets, die eigentlich auch in den Markt reindrängen können, sofern die makroökonomische Situation weiterhin und mikroökonomisch das weiterhin so läuft. Die Fed auch wie alle anderen Notenbanken jetzt beginnen, das Regime zu verändern, also die Zinsen auch zu senken. Wenn es da keine böse Überraschung von der geopolitischen Seite gibt, wie gesagt, der exogene Schock nicht da ist, dann kann das durchaus jetzt noch den April und vielleicht noch ein paar weitere Tage tragen. Aber die Korrektur wird kommen. Weiß bloß halt keiner, wann sie kommt.
VW verzeichnet in den USA einen Absatzplus von 21% im ersten Quartal, während Audi den Rückgang von 16% hinnehmen musste. BMW hingegen startete mit einem leichten Plus von 2,4%. Getrieben durch den Anstieg der Elektroautoverkäufe um fast zwei Drittel. Swiss Re steht vor einem Führungswechsel. Andreas Berger löst am 1. Juli Christian Mumenthaler ab. Dies markiert einen strategischen Wechsel an der Spitze des zweitgrößten Rückversicherers der Welt.
Andreas Groß aus dem Studio des Börsenradio. Herr Machtlinger, FACC war ja nicht immer Luftfahrt. Sie feiern ja in diesem Jahr, also 2024, 35-jähriges Bestehen. Also angefangen hat das Ganze 1989, irgendwie als Fischer, Ski und Tennis. Und heute eine feste Größe in der Luftfahrtindustrie. Was macht denn den Erfolg dieser Geschichte aus der FACC?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist aber auch das Thema unserer internen DNA. Die FACC, wie Sie richtigerweise gesagt haben, kommt aus der Forschungsabteilung eines Sportartikelherstellers der Firma Fischer Ski und Tennis. Und wir haben damals mit sehr disruptiven Ansätzen und Ideen das Kunststoff-Composite-Know-how der Sportartikelbranche in die Luftfahrzeugindustrie übergeführt. Und dem sind wir treu geblieben. Also wir finden Lösungen genau auf Kundenanforderungen hingetrimmt, also Systemlösungen, die etwas anders sind, wie der Rest der Branche anbietet. Da sind wir schnell, da sind wir flexibel, da sind wir hochqualitativ und da sind wir hochperformabel. Das zeichnet uns aus und dem Motto sind wir auch treu geblieben, über 35 Jahre hinweg.
Bevor wir uns die aktuellen Jahreszahlen anschauen, nochmal so eine kleine Hinterfragung. 35-jähriges Jubiläum. Wie wird gefeiert? Kommt Franz Klammer auch oder ist es noch geheim?
Nein, der Franz Klammer kommt nicht. Wir sind jetzt zu 100% Luftfahrt. Wir haben auch einen anderen Eigentümer. Das heißt, die Geschichte des Staates liegt 35 Jahre zurück. Wir werden nicht intensiv feiern. Wir werden das ganze Jahr laufend über die 35-jährige Entwicklung berichten, werden auf diversen Aerospace-Hotspots wie in London auf der Messe Farnborough das eine oder andere Thema angehen. Aber es gibt keine Feiern. Feiern tun wir wieder zum 40-jährigen Jubiläum, dann, wenn es rund wird.
Vielleicht ganz kurz noch der Einschub. Franz Klammer hat ja auf den Fischer-Ski seine größten Erfolge gefeiert. Okay, er kommt nicht, ist alles so lange her, muss man den Jugendlichen heute fast wieder erklären.
Intel verzeichnet in seiner Chip-Auftragsfertigungssparte einen wachsenden Verlust, der 2023 auf 7 Milliarden Dollar anstieg. Lesinger erwartet die Rückkehr zur Profitabilität bis 2027. Novo Nordisk kämpft mit Engpässen bei seinem Diabetes-Medikament Ozempic, besonders in der Einstiegsdosierung, während die Nachfrage nach dem Abnehmmittel Wegovy ungebrochen hoch bleibt. Tja, umgekehrt wäre es besser für Diabetiker. Okay, gehen wir auf die nächste Aktie ein. Die hatte ich interessanterweise letzte Woche auch in einem Wikifolio-Interview, Pure Storage. Ja, und dann habe ich nachgelesen, ist ein führender Anbieter von All-Flash-Block-Datei- und Objekt-Storage- und Enterprise-Klasse. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht verstanden. Kannst du mir erklären, was Pure Storage macht? Es ist ja nicht nur Hardware, sondern die haben ja, glaube ich, auch großen Anteil an Software.
Ja, die Firma bietet cloud-basierte Speicherlösungen, die für Kunden einzigartig schnell sind. Und damit profitiert die Unternehmung auch vom Boom der künstlichen Intelligenz. Und deshalb wird das im Moment auch gespielt. Ich habe Pure Storage kürzlich aufgestockt, aber ich halte die Position schon viel länger. Ende Februar überraschen die Quartalszahlen positiv und lagen 11% über den Erwartungen.
Also du bist überzeugt, eigentlich auch ein indirekter KI-Gewinner dann quasi.
Ja, das wäre jetzt die Geschichte, die gespielt wird für die nächste Zeit. Und ich bin da überzeugt, dass die auch weiterhin davon profitieren werden, von der künstlichen Intelligenz.
Ich bin Christian Rauch und der CEO von Degussa Goldhandel.
So ein Ei könnte ich mir schön vorstellen, aber es gibt da noch eine Steigerung. Ich meine, das goldene Ei, ein Symbol von Luxus und Extravaganz. Und ich glaube, da fallen viele, ja, natürlich die Fabergé-Eier ein. Das sind, glaube ich, die berühmtesten Ostergeschenke, die es jemals gab, oder?
Ja, genau so ist es. Es gibt eine lange Tradition in Russland, an Ostern ein Ei zu verschenken und drei Küsse übrigens dazu, die für manche ja wertvoller sind als Gold. Und die Geschichte der Fabergé-Eier beginnt 1885, als nämlich der damalige Zar Alexander III. Beim Hofschmied Fabergé hieß der, Peter Karl Fabergé, der hatte ursprünglich mal französische Wurzeln, daher kommt das, für seine Gattin damals ein Osterei bestellte. Er hat ihr wahrscheinlich auch drei Küsse gegeben, aber eben auch ein goldenes Ei. Und das erste Ei war in einer Reihe von vielen. Es gibt insgesamt 52 kaiserliche Eier, die der Kaiser in Auftrag gegeben hat und dann sein Sohn später. Und das erste Ei von 1885, das in dieser spektakulären Silberschmiede und Goldschmiede hergestellt wurde, hatte tatsächlich die Form eines Eis, sieht auch aus wie ein Hühnerei. Es ist weiß, also Eierschalenfarben, und das ist relativ dekadent. Nämlich, es ist ein Ei aus massivem Gold, das dann weiß emailliert worden ist. Das würde heute niemand mehr machen, glaube ich. Und das war das erste Ei. Und dann folgt jedes Jahr ein weiteres Ei, das immer spektakulärer wurde. Und diese Eier, von diesen 52 kaiserlichen Eiern, wie man sie nennt, gibt es heute, die sind alle noch erhalten. 6 sind allerdings verschollen, also man weiß nicht, wo sie genau sind, aber die restlichen sind da, sind meistens in Museen mittlerweile oder in wichtigen Privatsammlungen. Und um jedes Ei rankt sich eine spektakuläre Geschichte, auch deshalb, weil sie so unglaublich teuer sind. Und ich erzähle dir jetzt mal eine, und das ist die Geschichte des dritten Eis, das sogenannte Uhrenei von 1887. Und dieses Ei ist ganz spektakulär. Das ist ein Ei, das sich öffnen kann mit einem geheimen Mechanismus, also ein goldenes Ei, sehr schön verziert, auf einem Ständer sitzend. Vorne ist ein großer Rosendiamant, und wenn du auf diesen Rosendiamanten drückst, dann öffnet sich das Ei da im oberen Drittel, und drinnen ist eine wunderschöne Vacheron-Constantin-Uhr in Gold. Und wie gesagt, das Uhrenei ist hergestellt worden 1887 und vom Zaren an seine Frau mit drei Küssen verschenkt worden. Und dieses Ei ist verschollen in den Wirren der russischen Revolution. Das ist ja dann beschlagnahmt worden. Und es ist erst ganz spät wieder aufgetaucht, nämlich 2004 auf einem Flohmarkt in Amerika, und wurde aber als solches nicht erkannt. Und dann hat es ein Shorthändler gekauft für immerhin 13.000 Dollar, weil ja halt sehr viel Gold dran ist und Steine. Und er wollte das eigentlich einschmelzen. Er wollte eigentlich das Gold nehmen und die Edelsteine und sie einschmelzen und das zu Gelb machen. Und stellte aber fest, da ist so wenig Gold wert drin an Material, dass er sich dann dagegen entschieden hat und hat es dann einfach behalten und hat es auf seinem Schrottplatz tatsächlich ins Regal gestellt. Wenige Jahre später, 2014, hat es dann jemand erkannt, was es ist, und dann ist es verkauft worden an das Victoria and Albert Museum in London, wo es heute zu sehen ist. Der Kaufpreis selber ist nie genau verraten worden, aber man munkelt einen Preis zwischen 20 und 30 Millionen Euro für dieses Ei. und ist somit das teuerste Osterei der Welt. Und fast jedes dieser 52 kaiserlichen Eier inklusive der 6 verschollenen hat eine Geschichte, die ähnlich spektakulär ist. Das Besondere an diesen Eiern ist tatsächlich, dass man Jahr für Jahr versuchte, die Handwerkskunst zu steigern und es noch spektakulärer und noch spektakulärer zu machen. Und wie gesagt, ich kann nur jedem raten, wenn er in einem der großen Museen dieser Welt ist, gibt es in New York, in London, in Paris, sich mal so ein Fabergé-Ei aus der Nähe anzugucken und über diese unglaubliche Handwerkskunst zu staunen, die damals Ende des 19. Jahrhunderts möglich war.
Das war die Börse in Kürze vom Ostermittwoch. Die Börse in Langform. Gehen Sie einfach auf börsenradio.de und da finden Sie Interviews auch in längerer Form. Übrigens noch der Hinweis auf den Börsentag in Wien am Wochenende. Ich fahre morgen am Donnerstag schon zum Aufbau nach Wien los, habe circa eine 8-stündige Autofahrt. Freitag Messestandaufbau und die Kleinigkeiten vorbereiten und Fragen vorbereiten. Und am Samstag der Börsentag in Wien im Austria Center. Ja, und das war der Börsenradio To Go Podcast für heute. Bleiben Sie informiert und investieren Sie weise.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de